SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Außenminister Baerbock ist gleich mehrfach besorgt, sowieso schon wegen der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, aber auch wegen des Zustands der Ampelkoalition. Heute gibt's ein Krisentreffen. Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth berichtet.
Baerbock wählt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung deutliche Worte. Unser verdammter Job als Regierung ist es, auch in schwierigen Zeiten Probleme miteinander zu lösen, sagt die Grünen-Politikerin wörtlich. Ein Ende der Koalition wäre nach Baerbocks Worten der größte Gefallen, den man den Feinden der Demokratie tun könne, mit Blick auf eine Neuwahl, die dann anstehen würde. Die Außenministerin vertraue in die Dreierrunde aus Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner, sich wie geplant bis Anfang Juli auf einen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr zu einigen. Die drei hatten sich am Abend getroffen. Über den Stand der Beratungen ist nichts bekannt. Keiner von ihnen hat sich anschließend geäußert.
Es sind mehr Atomwaffen einsatzbereit als früher. Die Zahl ist deutlich gestiegen. Diese beunruhigende Meldung kommt vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Was im aktuellen Jahresbericht steht, fasst Sophie Donges zusammen.
Wieder ist die Zahl einsatzbereiter atomarer Sprengköpfe angestiegen, heißt es im SIPRI-Bericht. Weltweit seien 3.904 auf Raketen und Flugzeugen stationiert. Das sind 60 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Analysten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI glauben, dass etwa 2.100 Waffen in sehr hoher Einsatzbereitschaft sind, fast alle im Besitz der USA und Russlands. Zum ersten Mal soll auch China atomare Sprengköpfe in Friedenszeiten akut einsatzbereit halten, so die Forschenden. China sei das Land, das seine Bestände am schnellsten aufrüste. Insgesamt sei die Anzahl atomarer Sprengköpfe in der Welt im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut zurückgegangen auf 12.121. Das jedoch liege ausschließlich daran, dass veraltete Waffen aus Zeiten des Kalten Krieges nach und nach abgebaut würden.
Israels Ministerpräsident Netanjahu ist sauer auf seine Armee, denn die hat Feuerpausen angekündigt im Gazastreifen. Sie will damit mehr Hilfslieferungen möglich machen. Warum der Regierungschef ungehalten ist, erklärt Bettina Meyer.
Wir haben einen Staat mit einer Armee und nicht eine Armee mit einem Staat, soll Israels Premier Netanjahu bei einer Kabinettssitzung hinter verschlossenen Türen gesagt haben. Medienangaben zufolge ist er sauer über die eigenmächtige Ankündigung der Armee. In Gaza gebe es eine tägliche Feuerpause rund um einen humanitären Hilfskorridor, der vom Grenzübergang Kerem Shalom nach Norden führt. Die Entscheidung einer humanitären Feuerpause für 11 Stunden am Tag sei für Netanjahu nicht akzeptabel gewesen, so sein Büro. Er hatte eine Klarstellung verlangt, dass die Kämpfe in Gaza wie geplant weitergehen. Nun soll es hinter den Kulissen zum Streit zwischen Militär und Regierung gekommen sein. Kurz zuvor hatte das Militär geantwortet, es habe sehr wohl die Befugnis gehabt, die Entscheidung zu treffen, um Hilfsgüterlieferungen abzusichern. Auch Israels Verteidigungsminister Gallant sagte, er habe nichts von einer geplanten Feuerpause entlang einer Hilfsgüterroute gewusst.
Die AfD kann ihren Bundesparteitag Ende des Monats in der Essener Grugerhalle abhalten. Die Stadt Essen hatte versucht, das zu verhindern. Das Verwaltungsgericht hat aber zugunsten der AfD entschieden. Daraufhin hat die Stadt jetzt erklärt, sie werde auf weitere juristische Schritte verzichten. Aus Essen, Thomas Becker.
Die Messe Essen hatte der AfD den Mietvertrag für die Grugerhalle Anfang Juni gekündigt. Die Begründung, die Partei habe sich in den vergangenen Monaten zunehmend radikalisiert. Bei dem Parteitag seien deshalb strafbare rechtsextreme Äußerungen zu erwarten. In einer Zusatzklausel zum Mietvertrag sollte sich die AfD verpflichten, für jede derartige Äußerung bis zu 500.000 Euro Strafe zu zahlen. Das lehnte die Partei ab und zog gegen die Kündigung vor Gericht. Das Verwaltungsgericht gab ihr Recht, als zugelassene Partei habe die AfD einen Anspruch darauf, genauso behandelt zu werden wie andere Parteien. Eine hohe Wahrscheinlichkeit für strafbare Handlungen sah das Gericht nicht, die von der Stadt dafür vorgelegten Hinweise seien nicht überzeugend.
Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger feuert ihre Staatssekretärin Sabine Döring, offiziell heißt das, in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Das hat die FDP-Politikerin am Abend mitgeteilt. Hintergrund ist ein offener Brief von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die sich im Mai an pro-palästinensischen Protesten an Unis unterstützt hatten. Döring hatte im Anschluss eine Prüfung möglicher Konsequenzen veranlasst, zum Beispiel den Betreffenden staatliches Forschungsgeld zu kürzen. Dies, so Stark-Watzinger, widerspreche jedoch den Prinzipien der Wissenschaftsfreiheit. In Nürtingen im Kreis Esslingen sind zwei Menschen ums Leben gekommen, weil ein Autofahrer ungebremst gegen einen Ampelmast gefahren ist. Laut Polizei starben eine 28-jährige und eine 27-jährige Frau, die an der Ampel standen. Ein weiterer Fußgänger, ein 16-jähriger, wurde schwer verletzt. Auch der 54-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Warum er die Ampel gerammt hat, ist noch nicht bekannt. Beim Triathlon in Heilbronn hat gestern ein Autofahrer einen Athleten schwer verletzt. Der war mit dem Fahrrad auf der Strecke unterwegs, die für Autofahrer eigentlich gesperrt war. Alice Rober.
Der Fahrradfahrer war gerade auf der Strecke zwischen Schweigern und Neiperg im Kreis Heilbronn unterwegs, als ein Autofahrer die Fahrbahn kreuzte. Der Sportler stürzte dabei so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde. Unklar ist noch, ob der Autofahrer die Absperrung selbst verschoben hatte oder ob er unwissend auf die Strecke gefahren war. Die Polizei beobachtete noch weitere Stellen, an denen die Sperrungen weggeschoben wurden.
Bei der Fußball-Europameisterschaft hat England gegen Serbien 1:0 gewonnen. Am Abend schoss Jude Bellingham das Siegtor in der 13. Minute. Ingrid Zimmer.
Jude Bellingham hat seinem Namen als Kopfballungeheuer wieder alle Ehre gemacht. Er traf zwar nur einmal beim Spiel der Engländer gegen Serbien, aber das hat schon gereicht für einen Sieg. 1:0 hieß es am Ende für England. Am frühen Abend gab es das erste Remis dieser Europameisterschaft mit dem 1:1 zwischen Slowenien und Dänemark. Die Dänen waren nach dem Spiel zwar enttäuscht, ihre frühe Führung aus der Hand gegeben zu haben, aber das Tor schoss immerhin Christian Eriksen. Der Eriksen, der vor 3 Jahren bei der EM mit einem Herzstillstand zusammenbrach. Allerdings stehen die Dänen jetzt unter Druck. Die nächsten Gegner heißen England und Serbien. Ohne den verletzten Robert Lewandowski traten zuvor die Polen gegen die Niederländer an und gingen früh in Führung. Doch die Niederlande drehten das Spiel durch 2 Tore von Cody Gakpo und Wout Weghorst.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sehr viele Wolken und sehr wenig Sonne. Vor allem im Allgäu kann es mal sonnig werden. In den nächsten Stunden gibt es hier und da Schauer. Bis zum Nachmittag werden das mehr. Teilweise gibt es dann auch Gewitter. Zwischendurch wird es immer mal wieder kurz trocken. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in der Eifel, 24 Grad sind möglich in Rheinhessen und vielleicht gibt es auch 25 Grad in der Ortenau.
SWR aktuell, Hintergrund.
Es gibt viele Gründe, kein Auto zu haben. Der Umweltschutz ist einer davon. Aber auch, dass Autos in den vergangenen Jahren immer teurer geworden sind. Bei Elektroautos ist die staatliche Kaufprämie als Anreiz weggefallen. Schon vorher hatte Corona die Lieferketten gestört, Teile knapp gemacht und deswegen zu höheren Preisen beigetragen. Ebenso die gestiegenen Energiekosten. Auch wenn Energie und Teile wieder verfügbar und auch deutlich billiger sind, bleiben Autos enorm teurer. Mal eben 30, 40 oder 50.000 Euro für einen Wagen auszugeben, das wollen oder können viele Menschen nicht mehr. Ein Auto dann fahren, wenn ich es brauche, das ist die Idee. Stundenweise mit Carsharing, einen oder ein paar Tage als Mietwagen, das funktioniert vor allem in Städten ganz brauchbar. Wer nur ein paar Monate ein Auto braucht, für den könnte ein Auto-Abo interessant sein. Darüber habe ich mit Simone Bub gesprochen, die sich für die Verbraucherzentrale Bayern mit dem Thema befasst hat. Wenn ich zum Beispiel im Sommer sowieso immer mit dem Rad zur Arbeit fahre, brauche ich praktisch von Anfang Juni bis Ende September kein Auto. Wäre das so ein klassischer Fall fürs Auto-Abo?
Das wäre tatsächlich ein klassischer Fall. Also alles, was Sie über einige Wochen oder einige Tage, wenn Sie ein Auto benötigen oder eben auch jetzt kürzer als ein paar Monate, dann ist das Auto-Abo sehr gut.
Manche Menschen kaufen einen 7-Sitzer, nur weil sie 1 oder 2-mal im Jahr mit den Kindern und den Großeltern in Urlaub fahren wollen, auch wenn für den Rest des Jahres absolut ein Kleinwagen oder Mittelklassewagen reichen würde. Gibt es denn flexible Abo-Modelle, bei denen ich vorübergehend das Auto wechseln kann, mal ein größeres nehme?
Das können Sie bei einigen Abo-Modellen, da müssen Sie sich dann ein bisschen schlau machen, wer das anbietet, aber das bieten einige an, dass Sie in den Modellen wechseln können, also ein größeres oder kleineres Auto, aber auch zum Beispiel in den Marken wechseln können.
Das heißt, es gibt Abos, da bin ich auf eine bestimmte Marke fixiert und es gibt Abos, die haben sozusagen ein großes Parkhaus voll, wo ich mir dann was aussuchen kann.
Genau, richtig. Oder Sie das je nach Vertrag, entweder Sie können im laufenden Vertrag sogar das Modell wechseln oder Sie sagen dann halt, okay, ich schließe jetzt diesen Vertrag für 3 Monate ab mit einem kleineren Auto und dann brauche ich für 1 Monat ein größeres und nehme dann für 1 Monat eben ein größeres Auto. Das wäre dann ein neuer Vertrag.
Wie lang vorher muss ich das denn anmelden? Die Anbieter haben wahrscheinlich nicht unendlich viele Autos aller Kategorien da rumstehen, oder?
Das ist richtig. Es ist natürlich auf jeden Fall immer schneller, so ein Auto-Abo abzuschließen, als mir ein Auto zu leasen oder natürlich zu kaufen. Da warte ich ja Monate teilweise auf mein Fahrzeug. Aber auch das hängt leider immer vom Anbieter ab. Also wie die das anbieten, da muss man sich auf den Seiten schlau machen.
Ein Abo, wenn ich da drauf gucke, ist das erstmal eine Menge Geld, diese Rate. 400, 500, 600 Euro oder mehr. Aber dafür kriege ich, so versprechen es die Anbieter, ein Rundum-Sorglos-Paket. Stimmt das denn?
Es ist tatsächlich so, dass in den meisten Abos sind Versicherungen dabei, ist der Service inklusive, also sie müssen nur noch tanken. Dazu kommt bei, ich glaube, fast allen eine Start- und eine Anmeldegebühr und gegebenenfalls auch noch eine Kaution.
Die Anbieter wollen mit diesen Auto-Abos Geld verdienen. Ab welcher Laufzeit lohnt sich das für mich als Kunden denn überhaupt nicht mehr?
Ganz grob sagt man, wenn ich länger als ein Jahr ein Auto brauche und aber auch da etwas flexibel sein möchte oder mir keins kaufen will oder auch kann, dann lohnt sich Leasing. Alles unter einem Jahr ist auf jeden Fall ein Auto-Abo interessant. Wenn ich es jetzt nur eine Woche oder zwei Wochen brauche, dann ist natürlich eine Kurzzeitanmietung noch besser.
Wenn ich jetzt denke, ja, dies mit dem Auto-Abo, das könnte was für mich sein, ich schaue mir das mal an. Worauf sollte ich bei der Suche nach einem passenden Angebot unbedingt achten?
Also es gibt so ein paar, ich sag mal es vorsichtig, Fallstricke. Es gibt sehr oft bei den Anbietern ein Mindestalter von 21, teilweise auch sogar von 25 Jahren. Die möchten einfach, dass die Fahrer schon etwas Erfahrung haben. Darauf müsste ich natürlich achten, wenn ich noch jung bin. Bin ich etwas älter, gibt es auch vereinzelten Höchstalter. Bei 75 Jahren liegt das. Dann einfach vergleichen. Also was will ich denn tatsächlich? Wie hoch sind die Anmelde- und die Startgebühren? Muss ich eine Kaution zahlen? Wie hoch ist der Selbstbehalt der Versicherung? Der kommt auch noch dazu. Also wenn ich jetzt irgendeinen Unfall baue, was ja sein kann, oder ein Schaden liegt vor, dann gibt es einen Selbstbehalt der Versicherung. Und der kann natürlich möglichst gering sein, dann ist meine monatliche Rate höher oder er wird höher. Also diese ganzen Dinge sollte ich vergleichen. Was auch noch ein Punkt ist, der oft nicht beachtet wird, sind die Freikilometer. Also es gibt bei sehr vielen Freikilometergrenzen, die dann sagen, ich darf 1000 Kilometer oder 2000 Kilometer im Monat fahren, mehr nicht. Jeder zusätzliche Kilometer kostet dann wiederum was. Also auch darauf sollte ich achten. Und wenn ich Familie habe, die vielleicht mit dem Auto auch fahren wollen, muss ich schauen, kann ich einen weiteren Fahrer eintragen? Kostet das auch zusätzlich was? Und das sind die Dinge, auf die man eigentlich achten muss. Da muss man die allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen. Auch ein Punkt, wie läuft die Abwicklung in einem Schadenfall ab und wie sind denn meine Kündigungsfristen?
Simone Bub war das von der Verbraucherzentrale Bayern. Ich habe mit ihr über Auto-Abos gesprochen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Um die Nachwirkungen der Europawahl geht es heute bei einem EU-Sondergipfel in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten werden da vor allem über das zukünftige Personal sprechen. Einzelheiten von Sabrina Fritz.
Die 27 Staats- und Regierungschefs werden einen Vorschlag für die wichtigsten Posten abgeben, die die EU zu vergeben hat. Nummer 1. Wer wird in Zukunft die EU-Kommission führen? Da deutet alles auf die alte und neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hin. Am Wochenende hat auch Bundeskanzler Scholz in einem Interview ihr seine Unterstützung zugesichert. Zweite wichtige Personalie, wer wird Ratspräsident, also eine Art Sprecher der 27 Staats- und Regierungschefs? Dieser könnte an die Sozialdemokraten gehen, da sie bei der EU-Wahl insgesamt auf Platz 2 gekommen sind. Für diesen Posten ist der ehemalige portugiesische Regierungschef Costa im Gespräch. Spannend wird, wer als Außenbeauftragter ins Rennen geht. An dem Posten der heimlichen Außenministerin der EU hat unter anderem die estnische Regierungschefin Kaja Kallas Interesse. Über alle Posten muss dann das neue EU-Parlament entscheiden, das im Juli zum ersten Mal in Straßburg zusammenkommt. Die Staats- und Regierungschefs werden bei ihrem Treffen heute in Brüssel auch über den Fahrplan für einen Beitritt der Ukraine und Moldau beraten. Die Gespräche sollen am 25. Juni beginnen.
Wie gebildet oder eben nicht gebildet geht es zu an deutschen Schulen? Das steht im Bildungsbericht, der heute vorgestellt wird. ARD-Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn erklärt, was da überhaupt drin steht.
Der Bildungsbericht ist so eine Art Bestandsaufnahme des deutschen Bildungssystems vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung. Die Ergebnisse sollen dabei Bildungspolitikern, Verwaltungskräften, Experten und Praktikern wie beispielsweise Lehrerinnen und Lehrern als Entscheidungshilfe dienen. In diesem Jahr gilt der beruflichen Bildung besonderes Interesse, denn angesichts der rasanten Veränderungen im Arbeitsleben brauchen Arbeitskräfte Kurse und andere Unterstützungen, um auf dem aktuellen Wissensstand zu bleiben und neue Technik bedienen zu können. Dabei nimmt der Bericht auch unter die Lupe, wo vorhandene Bildungsangebote nachgebessert werden müssten und wer benachteiligt wird.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Außenministerin Baerbock und Kanzler Scholz, das sind sicher die meistreisenden unter den Regierungsmitgliedern, vielleicht auch noch Verteidigungsminister Pistorius. Heute starten auch ganz normale Abgeordnete, nämlich die Mitglieder des Bundestagsausschusses für Inneres und Heimat, zu einer Auslandsreise. Es geht nach Schweden. Und es geht um den Zivil- und Katastrophenschutz.
Es gibt Fragen, über die will man gar nicht nachdenken, wenn es nicht unbedingt sein muss. Zum Beispiel, was im Fall eines Angriffes auf das eigene Land passiert. Schweden traut sich darüber nachzudenken, ist ja seit kurzem erst NATO-Mitglied, wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Denn Schweden liegt nah dran an Russland. Deshalb macht die Regierung in Stockholm jetzt alte Luftschutzbunker wieder fit. Für 33 Millionen Euro. Das findet der Innenausschuss des Bundestages offenbar interessant und schaut sich dieses Projekt an. Denn Deutschland hat ja so gut wie all seine Bunker abgebaut. Die wieder instand zu setzen, wäre extrem aufwendig, weil Deutschland ja deutlich mehr Einwohner hat als Schweden, also viel mehr Bunker nötig wären. Was den Innenausschuss sicher auch interessiert, wie Schweden das mit den Zuständigkeiten im Fall der Fälle regelt. Denn da sind wir ja maximal kompliziert aufgestellt. Bei Kriegsgefahr, dem Zivilschutz, ist der Bund zuständig. Beim Katastrophenschutz, einem schweren Unwetter zum Beispiel, sind es die Länder. Aber das sind Dinge, über die man bei uns erst nachdenkt, wenn es unbedingt sein muss.
Die Meinung von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.